Let's Talk About Women and Health, dem Podcast für alle Frauen, die mehr über ihren Körper, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden wissen wollen. Women and Health ist das größte Zentrum für Frauenmedizin in Österreich. Hier arbeiten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen, um Frauen in jeder Lebensphase zu begleiten. Mit einem ganzheitlichen Fokus auf Gesundheit, Wohlbefinden, Balance und Flow.
Willkommen zu Let's Talk About Women and Health, dem Podcast rund um Frauengesundheit. Ich spreche heute mit Dr. Jens Kumpost. Er ist Facharzt für Gynäkologie und er hat sich spezialisiert auf Kinderwunsch und Endometriose sowie Laparoskopie. Wir haben in einer der letzten Folgen bereits über Endometriose gesprochen und heute geht es um ein ganz anderes Thema, aber es spielt auch ein bisschen damit hinein, nämlich die verschiedenen minimalinvasiven Eingriffe, die im Rahmen eines Kinderwunsches entstehen können oder durchgeführt werden.
Ja.
Was wäre das denn?
Okay, also es ist grundsätzlich natürlich nicht immer so, dass man irgendwas operieren muss, wenn ein Kinderwunsch besteht, beziehungsweise wenn der Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht. Aber es gibt doch eine Reihe von Faktoren, die da eine Rolle spielen können und einen Teil von denen kann man operativ sehr gut beheben. Ja, also das sind zum Beispiel so Sachen wie Myome. Ja, Myome, Polypen, Septen, also Scheidewände in der Gebärmutter, also nennt man Uterus, Septum dann, werden so typische Beispiele. Es gibt Zysten, es können verschlossene Eileiter sein, die zu Problemen führen. Also die Eileiter sind ja grundsätzlich die Verbindung zwischen der Gebärmutter und den Eierstöcken. Da spielt sich natürlich auch viel ab, weil wenn die Verbindung gestört ist, dann kann das ein Grund sein und das kann man auch oft ganz gut beheben, zum Beispiel.
Welche diagnostischen Verfahren gibt es jetzt, abseits von dem Ultraschall wahrscheinlich, der am häufigsten eingesetzt wird, dass man auf solche Verwachsungen oder Polypen etc. drauf kommt?
Okay, also grundsätzlich, bei Frauen, wir gehen jetzt mal von der Frau aus, die eben kommt und sagt, naja, entweder ich will jetzt schwanger werden, dann gucke ich mir natürlich auch mal alles an, ob ich schon irgendwo bei mir Alarmglocken klingeln. Oder es ist so, dass eine Frau sagt, wir probieren es jetzt oder ein Paar, sie kommen ja oft zu zweit, die Paare, dass die sagen, wir probieren es jetzt schon seit einem Jahr und es funktioniert eben nicht. Dann ist ganz wichtig, dass man mal eine Anamnese macht, also dass man sich alles genau anhört. Zum Beispiel wichtig, hat die Frau überhaupt einen regelmäßigen Zyklus? Alter spielt eine ganz wichtige Rolle auch bei beiden, bei der Frau noch ein bisschen mehr, aber bei beiden auf jeden Fall, ja. Und dann geht man weiter in die Feinheiten und dann spielt der Ultraschall natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Ja, also ich kann sowohl Myome als auch Polypen, zum Teil auch Endometriose, zum Teil auch Verwachsungen schon im Ultraschall sehen oder vermuten.
Ist das die sogenannte Basisdiagnostik?
Ja, also als Basisdiagnostik, da würde ich auf jeden Fall dann noch einen Hormonstatus dazu nehmen. Ja, also bei der Frau sollte man eine ausgedehnte Hormonanalyse machen. Der Mann sollte ein Spermiogramm machen lassen. Das wären auf jeden Fall schon mal Basisdiagnostikmaßnahmen. Was man auch noch machen kann, das muss man jetzt nicht direkt machen, aber wenn jetzt ein Kinderwunsch, sag ich mal, Beispiel, ein Paar ist jetzt seit einem Jahr dabei, jetzt sagt, es funktioniert nicht. Ist natürlich die Frage, wie alt die sind. Sagen wir mal, die sind beide zwischen 25 und 30, junges Paar, ein Jahr, da sage ich, okay, da müsste es eigentlich so langsam mal geklappt haben. Was könnte man machen? Man könnte auch noch die Eileiter durch die Durchgängigkeit testen. Ja, also die kommen dann zu mir in die Ordination, wir machen einen Ultraschall, es wird Kontrastmittel in die Gebärmutter reingespritzt. Wie gesagt, die Eileiter sind jetzt die Verbindung zwischen Eierstöcken und Gebärmutter und ich kann mit dem Kontrastmittel dann schauen, sind die Eileiter offen, das heißt, tritt das Kontrastmittel an der anderen Seite, also da, wo die Eierstöcke sind, wieder aus. Wäre zum Beispiel auch eine relativ sinnvolle Untersuchung.
Und die kann man in der Praxis machen?
Genau, also das sind Sachen, die wir alle in der Praxis machen können. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, aber es führt vielleicht zu weit ins Detail. Aber das sind so die Basissachen, die würde ich schon mal in der Praxis machen.
Ja, das sind denn so die häufigsten Ursachen für jetzt eine Operation, ein, so ein minimalinvasives.
Ja, genau. Also wann macht eine Operation Sinn? Also es gibt Probleme wie Polypen, und als Polypen sind relativ häufige Wucherungen der Gebärmuttersteinhaut. Die sind gutartig, die machen normalerweise ein bisschen verstärkte Blutung oder auch mal Schmierblutung. Die können aber die Einnistung einer Schwangerschaft behindern. Und in dem Fall würde ich dann immer dazu raten, den zu entfernen. Das ist ein sehr kleiner und risikoarmer Eingriff, deswegen da jetzt wenig dagegen spricht, das durchzuführen. Also das machen wir zum Beispiel auch bei uns in der Ordination. Ne?
Und die Ausfallzeit, man kann dann im Vergleich wieder nach Hause gehen oder sollte sich schonen?
Ja, also wir machen es ambulant, aber schon eine Operation. Also die Patientin schläft für 5 bis 10 Minuten und währenddessen findet der Eingriff statt. Sie muss sich danach an dem Tag ein bisschen schonen und die nächsten Tage aber eigentlich nicht großartig. Ne? Also sie kann am selben Tag nach Hause, sagen wir mal so, nach 2 Stunden, schätze ich mal, kann sie wieder nach Hause, sollte sich mal ein bisschen schonen und ist eigentlich am nächsten Tag einsatzfähig.
Wie schnell darf man danach versuchen, schwanger zu werden?
Also eigentlich kann man es direkt versuchen. In dem Zyklus wird es dann nicht mehr klappen. Ja. Also das ist mit Sicherheit so, aber im nächsten Zyklus kann man es eigentlich falsch probieren.
Muss man zusätzlich Medikamente nehmen? Oder sonst?
Dabei nicht, nee.
Dabei gar nicht.
Dabei muss man eigentlich gar nichts zusätzlich beachten. Das ist es ähnlich bei diesen Uterussepten. Das ist eher was Seltenes, aber es kommen immer wieder Frauen zu mir, die so ein Uterus-Scheideband haben. Und da ist dann immer die Frage, sollte man das entfernen? Und auch da kann man sagen, das ist im Grunde ein sehr ähnlicher Eingriff, den ich eben beschrieben habe. Das heißt, auch das können wir ambulant machen. Es ist risikoarm und schnell durchgeführt, führt aber zu Verbesserungen, was die Fruchtbarkeit anbelangt.
Und wie sieht es aus jetzt beispielsweise mit Schmerzen, Zyklus oder Probleme bei Blutungen?
Ja,
wie sieht das da aus?
Ich meine, das kann alles unterschiedliche Ursachen haben. Ne? Also ein Thema, das haben wir ja schon mal in einem anderen Podcast genauer besprochen, mit den Schmerzen bei der Regel. Es könnte mit einer Endometriose assoziiert sein. Bei der Endometriose ist interessant, dass insgesamt haben etwa 10-15% der Frauen Endometriose Fruchtbarkeitsstörungen. Aber bei denen, die schwanger werden, sind es 50% etwa. Ja. Bei denen man nachher rausgeht, sie haben eine Endometriose. Eine Endometriose ist an sich noch kein Grund, wo man sagt, man kann nicht schwanger werden, aber hat verschiedenste Einflüsse auf die Fruchtbarkeit und kann Wahrscheinlichkeit reduzieren oder in manchen Sachen es sogar komplett verhindern.
Ja? Also in den schwersten Fällen dann.
Das sind dann meistens eher die schwereren Sachen. Ja. Und in beiden Fällen kann es sinnvoll sein, eine Operation zu machen. Es muss aber nicht immer operiert werden. Also auch Frauen mit Endometriose können schwanger werden, ohne dass sie eine Operation brauchen. Muss man dann im Einzelfall abwägen. Ja.
Und wie sehr spielt da das Alter dann eine Rolle? Also sag dann mal, man kann es einmal gruppieren mit weißen Endometrioseherden. Wenn man dann älter ist, sollte man wo man nicht mehr so viel Zeit verstreichen lassen kann.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Guter Punkt. Genau, also die Fruchtbarkeit nimmt aus 2 wesentlichen Gründen mit dem Alter ab, und zwar relativ rapide ab dem Zeitpunkt zwischen 30 und 35. Da ist bei den meisten auch alles im grünen Bereich, und ab 35 wird es bei manchen dann schon schwieriger. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, wenn die jetzt 25 ist und ich denke, okay, im Ultraschall habe ich jetzt nicht viel gesehen, die hat zwar Beschwerden, könnte eine Endometriose dahinter stecken, muss aber nicht unbedingt, und wenn wahrscheinlich nicht so stark, dann sage ich wahrscheinlich, probieren Sie es doch mal noch ein halbes oder ein Jahr. Und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann können wir ja immer noch eine Operation.
Und die Operation der Endometriose, das können wir heute auch nochmal wiederholen, ist dann, man muss ins Spital gehen.
Genau, also bei Endometriosen oder auch Zysten, Einleiterverklebung oder auch bei Myomen, was wir auch vielleicht kurz anreißen werden, da sind wir bei einer größeren Operation, das sind dann Bauchspiegelung. Ja, also bei einer Bauchspiegelung, also bei einer Laparoskopie, ist es so, dass man über einen kleinen Schnitt im Bauchnabel mit einer Kamera in den Bauch geht und mit Grazilinstrumenten dann operiert, also es ist eine Vollnarkose, ist mindestens 2-3 Tage Krankenhausaufenthalt, je nachdem. Und schon ein bisschen größere Operation. Man erholt sich schnell, sind kleine Narben, aber es ist schon eine wichtige Operation. Deswegen das würde man sich dann schon ein bisschen besser überlegen, ob das jetzt wirklich nötig ist oder nicht.
Ja, können solche Wucherungen wie beispielsweise Endometriose dann noch wieder nachwachsen, oder?
Ja, also bei Endometriose sagt man natürlich, grundsätzlich ist es eher eine rezidivierende Erkrankung.
Ja.
Muss nicht immer sein. Also es gibt auch Frauen, da kommt es nicht wieder. Ja. Aber es neigt dazu. Trotzdem ist es in vielen Fällen auch so, wenn man jetzt eine Operation macht, vielleicht auch wenn das dann ab mit einer Schwangerschaft funktioniert, kann es sein, dass die auch nie wieder eine Operation braucht.
Ja. Bei Polypen, können die auch von alleine wieder zurückgehen oder ist das etwas, das hat man, das entwickelt sich und dann bleibt das?
Ja, also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zwischen die ganzen Sachen spielen und über unsere Zuhörer da nicht zu sehr verwirren. Aber die Polypen, das war ja das, so wie wir gesagt haben, diese kleinen Operationen, diese Wucherungen in der Schleimhaut, es können wieder neue auftreten. Es geht für alles bei den Myomen so, wenn die entfernt sind, können trotzdem neue auftreten. Das ist so ein bisschen so eine Anlagesache.
Bezüglich Vernarbungen, gibt es da das Risiko nach einem solchen Eingriff, dass da dann Vernarbungen entstehen, die dann wieder Probleme machen oder sogar eine Schwangerschaft verhindern?
Das Risiko besteht uns jetzt nicht immer bei Operationen, das stimmt. Es hängt natürlich viel von der Operation an sich ab. Also zum einen, was für ein Vorbefund, also ist das ein dramatischer Befund, dann wird man wahrscheinlich ohne Vernarbung nach einer OP nicht rauskommen. Bei milderen Befunden ist das normalerweise nicht so ein Problem. Hätte ich jetzt nicht so viel Angst vor. Es hängt auch viel von der OP-Technik ab.
Gehen wir auf ein anderes Thema. Das sind Verwachsungen und Verklebungen, kann man das so sagen. Ja? Die finden ja hauptsächlich dann bei der Eileiter, wo sie dann Probleme in der Schwangerschaft machen.
Und ja, also wenn die Probleme, also es gibt auch Verklebungen in der Gebärmutter selbst, ist aber eher selten. Kann man auch meistens relativ leicht lösen, diese Verwachsung mit so einem kleinen ambulanten Eingriff. Aber das, was mit Verwachsung meistens gemeint ist, ist im Bereich der Eileiter. Da haben wir wieder diese Verbindung zwischen Gebärmutter und Eierstöcken. Wenn die auf irgendeine Art und Weise gestört ist, weil da irgendeine Verklebung dazwischen ist oder so, dann kann das ein Problem sein. Das kann durch Endometriose entstehen, das kann durch frühere Infektionen entstehen, die hat man vielleicht mal nicht mal selbst gemerkt, ja. Oder durch Voroperation, das sind eigentlich so die.
Oder vielleicht eine Unterleibsentzündung einmal gehabt, die man.
Ja, genau, das meine ich, diese Infektionen, ne? Genau, das sind diese Unterleibsentzündungen, die müssen aber nicht unbedingt immer schmerzhaft gewesen sein.
Ja.
Damit sind die manchmal gar nicht bemerkt worden. Das gibt's auch. Aber man kann das ganz gut testen. Also, ob die Eileiter offen sind. Und ich kann auch in Ultraschall ungefähr mir einen Eindruck machen, ob da Verklebungen sind zwischen den.
Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn jetzt die Eileiter verklebt ist oder verwachsen ist, außer dass man nicht schwanger wird?
Also gut, es kann sich dann auch eher mal infizieren. Ja. Also das ist wie soll ich das sagen, also wie wenn irgendwo eine Pfütze, wenn Sie eine Pfütze mit einem fließenden Fluss vergleichen. Ja, also wenn ein Eileiter verschlossen ist, dann ist da wenig Bewegung und da kann sich Flüssigkeit sammeln und da können eher mal Infektionen entstehen. Aber sonst ist das meistens außer schwanger werden nicht so das Problem.
Und wie kann man dann diese Verwachsungen lösen? Wie wird das auch so gemacht?
Vielleicht sollte ich noch sagen, mit den Verwachsungen, also wenn die total verklebt sind, dann wird man ja nicht schwanger. Wenn man trotzdem schwanger wird, können so leichte Verklebungen einen Eileiter der Schwangerschaft begünstigen. Das wäre vielleicht schon mal kurz. Ja.
Und das ist dann wirklich sehr gefährlich, oder?
Ja, also normalerweise, also in den allermeisten Fällen, zumindest mal hierzulande, decken wir das rechtzeitig. Und dann kann man das operativ meistens lösen. Aber kann theoretisch gefährlich sein. Aber darf man nicht so viel Angst vor haben, was Ärzte der Frau die Wahrscheinlichkeit nicht gehört.
Und diese, noch zurückzukommen, die Verwachsungen, die kann man jetzt operativ lösen oder kann, wie wird das dann auch über so eine Laparoskopie gemacht?
Genau, also es gibt jetzt zwei Arten von Verwachsung oder Verklebung. Einmal sind es Verwachsungen zwischen den Organen, das kann man bauspielend meistens relativ gut lösen. Oder es ist wirklich so, dass der Eileiter am Schluss verklebt ist und damit zu ist. Die Eileiter sind ganz zarte, empfindliche Gebilde. Und auch das kann man machen. Man kann ihn wieder eröffnen und dann auch ganz fein so nähen, dass der wieder offen bleibt. Ja, dann muss man halt ein bisschen mikrochirurgisch vorgehen, aber ja, geht auch. Geht beides eigentlich.
Gibt's bei diesen ganzen verschiedenen Formen von Verwachsungen und verschiedenen Polypen etc., gibt's da jetzt Worst-Case- und Best-Case-Szenario? Also kann man sagen, das ist noch okay, das geht jetzt gar nicht mehr. Ich meine, wir können das leider jetzt nicht so bildlich zeigen.
Ich mag ja immer irgendwie so skizzenmäßig in der Ordination die Sachen auf, weil ich finde, das kann man dann sich so ein bisschen besser vorstellen. Also grundsätzlich muss man immer abwägen, muss das jetzt operiert werden oder nicht. Ein Polyp, auch ein Myom oder auch eine Endometriose, die können schwach ausgeprägt gar kein Problem sein. Also das kann sein, dass ich sage, Quatsch, das lassen wir drin, versuchen Sie jetzt mal schwanger zu werden. Das gucken wir uns an. Solange Sie keine Beschwerden haben, wird Ihnen das den Kinderwunsch jetzt nicht verhageln. Aber je nachdem, wie groß die sind, wo die sitzen, kann es dann natürlich schon ein echtes Problem sein. Und manchmal ist es natürlich nur sehr schwer oder fast inoperabel. Aber das ist wirklich totale Ausnahme. Das kann man meistens schon operieren.
Bezüglich Schmerzen, ja, Endometriose kann ja wahnsinnig große Schmerzen verursachen. Merkt man dann beispielsweise Polypen oder Myome, merkt man die dann eher weniger? Oder kommt das auch auf die Größe an?
Schmerzempfinden. Ja, also sagen wir mal so starke Schmerzen wie bei der Endometriose selten. Bei den Polypen spielt es meistens mit den Schmerzen nicht so eine starke Rolle, dass meistens die starke Blutung im Vordergrund stehend so an Beschwerden. Bei Myomen, die machen auch eher verstärkte Blutungen, bevor sie Schmerzen machen. Ist aber individuell auch möglich, dass die Schmerzen machen. Aber schmerzmäßig steht da mit Sicherheit die Endometriose im Vordergrund nochmal.
Wie entstehen eigentlich Polypen und Myome und Zysten? Kommt das auf eine hormonelle Ungleichgewichtung? Ist das vielleicht sogar genetisch oder?
Ja, also es ist jetzt nicht streng vererblich sozusagen. Es wird eine gewisse Veranlagung mitvererbt und der Veranlagung entsprechend neigt man halt eher dazu. Das kann man schwer pauschalisieren, weil auch Zysten natürlich ganz unterschiedlich sein können. Sie können eine Endometriose-Zyste haben, sie können eine ganz normale Flüssigkeits-, also wassergefüllte Zyste haben. Also das kann man im Grunde so pauschal dafür nicht beantworten, aber allgemein kann man das schon sagen, dass eine gewisse Veranlagung eher dazu führt und Myome und Polypen sind meistens hormonell ein bisschen getriggert in ihrem Wachstum. Aber das spricht nicht dafür, dass irgendwas falsch ist, weil die Hormone haben sie halt und die Gebärmutterschleimhaut, die wächst ja auch durch die Hormone während des Zyklus. Das ist ja normal, aber manchmal wachsen dann halt die Polypen und die Myome mit.
Findet man solche Polypen, Myome etc., findet man die bei einer in Anführungszeichen normalen gynäkologischen Untersuchung oder braucht man eine spezielle? Oder fallen sie dann erst auf, wenn sie besonders groß sind?
Ja. Also sie sollten bei einer normalen gynäkologischen Untersuchung im Ultraschall auffallen. Mhm. Ja, es ist aber nicht immer ganz einfach einzustufen. Was bedeutet das jetzt für den Kinderwunsch? Wie ist die beste Behandlungsoption? Vor allem, wie kann man es operieren? Also da kriege ich schon auch oft von Kollegen Zuweisungen, um eine Stellungnahme, wie man das jetzt am besten behandelt oder muss man es schon behandeln oder kann die Frau jetzt erstmal probieren, noch schwanger zu werden. Also das ist dann manchmal nicht ganz einfach und muss ganz individuell entschieden werden. Also.
Ja, und dann auch zusammen mit der Patientin.
Ja, genau, weil sie haben ja ganz viele zusätzliche Faktoren noch. Wie sind die Beschwerden? Wie lange hat die noch Zeit? Ist die jetzt 39 oder ist die 29? Ja.
Ja.
Wie schaut die Eizellreserve aus? Also wie lange wird es noch funktionieren mit dem Eisprung und so? Das ist immer wichtig mit zu beurteilen.
Wo ist denn der Unterschied zwischen Polypen und Myomen?
Die Gebärmutter ist grundsätzlich jetzt mal ein bisschen vereinfacht aufgebaut aus einer Muskelschicht. Ja, also es ist sozusagen das Haus. Ja, also besteht aus einer Muskulatur und innen drin ist eine Schleimhautauskleidung. Ja. Die Höhle sozusagen. Die Höhle ist eine potenzielle Höhle. Die kann zur Höhle werden, wenn sich eine Schwangerschaft einnistet und darin ist die Schleimhaut. Polypen sind Wucherungen dieser Schleimhaut. Die sind ganz weich. Das ist, dieses weich, relativ glatt von der Oberfläche und völlig harmlos, außer dass sie halt Probleme mit Blutungen machen und mit Und die Myome, die entstammen dieser Muskelschaft. Das sind relativ feste Knoten, die, ich vergleiche die manchmal mit Golfbällen, das stimmt natürlich nicht ganz, aber die sind, wenn man das operiert hat und die mal sich anguckt, sind die meisten ziemlich hell, also fast weiß und relativ fest. Ja, oder wie so ein Flummi.
Also deckt man sich im Ultraschall durch die Gewebsstruktur, die man dann...
Ja, beides kann man eigentlich ganz gut im Ultraschall sehen. Ja, es grenzt sich ab. Also wenn man ein bisschen geschult ist, dann kann man das eigentlich relativ gut sehen. Ja.
Und was verursacht... Also sie sind relativ hart, das heißt sie...
Die Myome.
Die Myome, genau. Wie groß werden die? Wie klein und wie groß? Auf wann machen sie dann Probleme wirklich?
Ja, also das Entscheidende ist eigentlich, wo sitzen sie? Je näher die nach innen gelegen sind, das heißt, je näher die an dieser Schleimhaut, die ich eben erwähnt habe, in der Mitte der Gebärmutter sind, desto eher machen sie Probleme. Je weiter sie außen liegen, desto weniger Probleme machen sie. Entsprechend kann ein Myom, das 1 Zentimeter im Durchmesser hat, schon Probleme machen, wenn es direkt in dieser Schleimhaut drin liegt, ja, in der Mitte der Gebärmutter. Im Gegensatz dazu haben manche Frauen Myome von 8 bis 10 Zentimetern, die weiter außen liegen und finde ich gar nicht großartig Probleme machen. Ich meine, irgendwann drückt es natürlich und es kann schon Beschwerden machen, aber lang nicht in dem Ausmaß, wie es das machen würde, wenn die weiter nach innen gelegen wäre.
Und die werden dann auch über die Laparoskopie entfernt oder wie?
Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt auch radiologische Möglichkeiten, Myome zu entfernen. Ja. Also man kann ihn mit Ultraschall beschießen sozusagen oder man kann ihn die Blutversorgung verstopfen, in Anführungszeichen, mit kleinen Kügelchen, die wir über die Gefäße einbringt. Die meisten...
Und dann gehen die ab? Mit
ja, die werden dann... Ja, die kriegen dann schlechte Versorgung, werden etwas kleiner. Meistens macht man das nicht, wenn Kinderwunsch besteht, aus verschiedenen Gründen, sondern dann ist es meistens immer noch die Operation. Mhm. Und je nachdem, ob die eher ein bisschen weiter außen oder ein bisschen weiter innen liegen, wie groß die sind, könnte man das über eine kleinere Operation machen, indem man eine Gebärmutterspiegelung macht. Das heißt, man kommt, diese Hysteroskopie heißt das auch, man kommt mit einer kleinen Kamera über den Muttermund, über den Gebärmutterhals in die Gebärmutter und kann das von innen entfernen. Kann man dann eventuell sogar ambulant machen oder aber man macht es per Laparoskopie. Das haben wir eben schon gesagt, mit diesen kleinen Einschnitten über den Bauchnabel. Dann müsste man das aber wie auch bei der Endometriose als richtigen stationären Krankenhausaufenthalt. Mhm. Ja.
Das ist dann schon eine größere
Sache. Ja, das ist eine größere Sache und danach müssten die Frauen mitunter auch ein halbes Jahr warten, bis sie wieder schwanger werden, bis alle Narben verheilt.
Mhm. Und gibt es dann sonst noch andere Nebenwirkungen unter Anführungszeichen oder Nachbehandlungen nach der OP, die man beachten muss?
Nee, also ich sage normalerweise den Frauen, sie sollen sich 10 Tage lang körperlich schonen und dürfen sich insgesamt immer so belasten, wie sie sich fühlen. Wenn sie ein bisschen auf ihren Körper hören, dann kann da eigentlich nicht viel passieren. Man ist mit Sicherheit, ich würde mal sagen, 10 Tage gehandicapt in seinen alltäglichen Sachen. Ist schwierig, da was pauschal zu sagen. Also ich habe wirklich, nehmen wir 2 Frauen, die sich völlig ähneln. Vom Typus her, ja, die eine ist wehleidiger, die andere ist empfindlicher, aber so als sie eine, und beide sind auch von der Statur her gleich. Ich habe genau die gleiche OP gemacht. Die eine sagt, war nach einer Woche schon wieder Sport machen, keine Probleme. Und die andere kommt nach 3 Wochen in die Praxis und sagt, boah, also ehrlich, es tut immer noch alles so hier und da ein bisschen zwicken und ich fühle mich noch nicht ganz fit. Kann ich Ihnen manchmal vorher nicht genau sagen, ja. Aber also nach 3, 4 Wochen sollte da wirklich alles vorbei sein. Also sollte man eigentlich jeder alles machen können, ja.
Aber eigentlich ist ja, wenn man Kosten nutzen jetzt mal, ist es ja dann eigentlich eine Laparoskopie ein relativ kleiner Eingriff, den man riskieren könnte, um das auszuschließen.
Nee, das, also eine Endometriose oder Verzweiflung, ja. Weiß ich jetzt. Ja. Das war das, ja, kann man schon machen. Früher hat man das Startup-mäßig gemacht. Das hatte zur Abklärung nach einem Jahr nicht schwanger geworden, haben wir, weiß ich noch, in Sicherheitsassistenz, das war in München, haben wir alle Gebärmutterspiegelung, ja. Bauchspiegelung mit Testung der Eileiter. Das kann man halt auch im Rahmen dieser Operation machen. Und haben geguckt, ob die eine Endometriose haben. Ist man mittlerweile ein bisschen konservativer geworden, wenn es halt doch eine Operation ist, wenn man versucht, Operationen möglichst nur dann einzusetzen, wenn man sonst den Nacken das weiterweist, so, weil die Diagnostik einfach besser geworden ist. Ne? Also diese Eileitertestung mache ich heute in der Ordi. Aber früher haben wir das mehr oder weniger eine OP dafür gebraucht. Und der Ultraschall ist besser geworden. Mit viel Erfahrung kann man schon sehr viel wissen, was, wofür ich dann keine OP mehr brauche. Aber ja, das stimmt schon.
Oder ist es dann eher, dass man die Vollnarkose vermeiden möchte?
Das ist eigentlich ein Irrglaube. Oder was heißt die Irrglaube? Natürlich nehmen wir auch die Vollnarkose vermeiden, aber Narkose ist eigentlich heutzutage im Normalfall mehr. Also wenn ich jetzt keine Hochrisikopatientin habe, die zum Beispiel wahnsinnig übergewichtig ist und Herzprobleme hat oder sonst was, dann habe ich zusätzliche Risiken, dann muss ich mir dreimal überlegen, lohnt sich eine OP, aber jetzt mal, sage ich mal, eine relativ gesunde, durchschnittliche junge Frau, das sind ja alles junge Frauen, da ist das Risiko einer Narkose echt überschaubar. Das ist so eine Angst, das kommt von früher. Früher waren die Narkosen, das ist aber schon lange her, aber früher waren die Narkosen ein großes Risiko, das hast du eigentlich nicht mehr. Also mir hat ein Anästhesist damals im Studium gesagt, und jetzt darf ich heute noch Patienten ganz gerne, die Operation ist eigentlich der bestüberwachteste Moment deines Lebens. Also wenn du jetzt einen Herzinfarkt kriegen willst, machst du während der OP, weil es sind alle da, du bist bestens überwacht, jeder kann sofort in alles eingreifen. Also nee, das ist wirklich sicher. Oder? Das ist so eine Kopfsache, ja. Wenn man sich da in fremde Hände begibt und die Kontrolle abgibt.
Ist ein bisschen wie Fliegen.
Genau, ja. Aber es können natürlich trotzdem intraoperativ Komplikationen auftreten. Das ist klar, und das muss man jedem sagen, auch wenn das total selten ist.
Vielen Dank fürs Zuhören bei unserem Let's Talk About Women and Health Podcast. Ich freue mich sehr, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten bzw. zuhören. Bitte abonnieren Sie ihn auch, dann bekommen Sie immer eine Information über die neuesten Folgen. Bis zum nächsten Mal.